Ostpreußen im Winter 1944-45. Eine Stadt muss evakuiert werden, denn der Geschützdonner kommt immer näher. Aber ein Gerücht macht die Runde. Der Gegner hat sich schon im Hinterland eingegraben. Wie dem Befehl folgen, ohne Gefahr zwischen die Fronten zu geraten. Ein Treck wird zusammengestellt. Die wenigen Autos, die noch da sind, vor allen Dingen Pferdewagen und Handwagen. Aber wer bietet sicheres Geleit? Der Stadtkommandant hat einen Volkssturmführer mit der Leitung beauftragt und sich schon lange verdrückt. Aber der Rat weigert sich, aufzubrechen, wenn nicht militärischer Schutz zugesichert wird. Nach mehreren lautstark geführten Telefonaten rückt schließlich militärischer Schutz an. Und eine Stadt macht sich bei Nacht und Nebel auf und marschiert in eine dunkle Zukunft. An diese Geschichte musste ich denken, als ich 2. Mose 33 las, und ich hoffe, ihr habt die Geduld, das noch einmal nach einer anderen, modernen Bibelübersetzung mitzuverfolgen. Mose sprach zu Jahwe: Siehe, du hast mir befohlen, führe dies Volk hinauf. Du hast mir aber nicht kundgetan, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt: Ich kenne dich mit Namen und du hast Gnade in meinen Augen gefunden. Wenn ich nun Gnade in deinen Augen gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen, damit ich erkenne, dass ich in deinen Augen Gnade gefunden habe. Bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Da antwortete er: Wenn ich selbst mitginge, würde dir das Ruhe geben. Er entgegnete ihm: Wenn du nicht selbst mitziehst, dann führe uns lieber nicht von hier hinweg. Woran soll man denn erkennen, dass ich und dein Volk Gnade in deinen Augen gefunden haben, wenn nicht daran, dass du mit uns ziehst und wir, ich und dein Volk, vor allen Völkern, die auf der Erde sind, dadurch ausgezeichnet werden? Jahwe erwiderte Mose: Das, was du erbeten hast, will ich tun, denn du hast Gnade in meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Die Ausgangslage ist deprimierend für das Volk. Eigentlich waren sie in relativer Sicherheit am Sinai. Sinai, ein karges Gebiet, ein Gebiet, das nicht beansprucht wurde, offensichtlich nicht beansprucht wurde von den Völkern der Umgebung. Sie hatten sich eingerichtet. Sie hatten eine Zeltstadt um den heiligen Berg errichtet. Sie hatten das Bundeszelt im Auftrag Gottes errichtet. Sie kümmerten sich um Essen und Trinken und Kindererziehung, Sabbat halten und andere Dinge mehr, die zum zivilen Leben gehören. Aber ringsum werden Feinde erwähnt. In Vers 2 unseres Kapitels werden 6 Völker erwähnt. Das sind durchaus reale Gefahren für die Zukunft. Das ist nicht ein undefinierbares Ängstigen vor einem Gespenst. Und doch ergeht der Marschbefehl mit der Zusage, dass Gott einen Engel mit ihnen sendet, steht am Anfang des Kapitels. Aber es bleibt doch ein Weg ins Ungewisse, ohne Marschroute, ohne Entfernungsangabe, ohne Beschreibung des Geländes. Und das macht ihnen Angst. Das machte damals Angst und das macht uns heute Angst, wenn wir uns aufmachen in eine unbekannte Zukunft, in ein neues Jahr, in ein Jahr, in dem die Wirtschaft und möglicherweise unser Leben ein wenig bergab geht. Das macht uns Angst, wenn wir nicht genau wissen, wie es in der Zukunft sein wird. Sinai ist relative Sicherheit. Aber hier kommt noch etwas anderes hinzu. Das Volk hat nicht nur Angst vor der Zukunft, sondern das Volk fürchtet sich ganz aktuell deshalb, weil etwas Bestimmtes geschehen ist, weil Gott sich zurückgezogen hat. Da steht nämlich am Ende von Vers 3 dieses Kapitels: Ich selbst werde nicht mit euch ziehen, denn ihr seid ein halsstarriges Volk. Ich würde euch vernichten. Im Klartext: Wenn ich euch begleitete, müsste ich euch töten. Wie kommt Gott zu einem so furchtbaren Gerichtsurteil? Die Vorgeschichte im Kapitel zuvor lesen wir sie. Die Vorgeschichte, das ist die Geschichte vom selbstgemachten Gott. Sie hatten die Gesetzestafeln erhalten, nach göttlicher Anweisung das Zelt der Begegnung gebaut. Und nun, da Mose bei Gott weilt, kommen sie zu Aaron und sagen, Kapitel 32, Vers 1, mach uns einen Gott, der uns schützt und führt. Sie hatten alles vergessen. Die Befreiung aus Ägypten, die Geschichte im Schilfmeer, das Manna-Wunder, frisches Wasser, Rettung aus militärischen Katastrophen. Und jetzt basteln sie sich einen Gott aus Gold, feiern Orgien und lallen: Dieser Gott hat uns aus Ägypten befreit. Kapitel 32, Vers 8. Sie hatten sich von Gott getrennt. Und nun trennt sich Gott von ihnen. Diese Trennung von Gott wird sichtbar, indem die Stiftshütte aus der Mitte des Volkes entfernt und außerhalb des Lagers wieder errichtet wird. Ergebnis der Geschichte: Ein halsstarriges, abgefallenes, gottloses Volk, ohne Führung, ohne Perspektive. Ich kann in meinem Leben alles haben. Ich kann in meiner Mentalität mit Versicherungen und Renten und Vorsorge alles das schaffen, was ich mir erträumt habe. Perspektive ist das nicht. Zukunft habe ich in diesem Jahr nur, wenn Gott mitgeht. Sonst kann alles umsonst sein. Die Katastrophe beginnt, als Mose den Auftrag bekommt, das Volk zu führen. Im ersten Vers unseres Kapitels steht geschrieben: Los, ziehe nun hier hinauf, du und das Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast. Nicht wie bisher: Führe das Volk, das ich aus Ägypten geführt habe. Jetzt ist es nicht mehr mein Volk, jetzt ist es dein Mose-Volk. Dieser Befehl zum Weiterwandern, dieser Befehl zur Mobilität, das ist das eine. Die Katastrophe ist, dass Gott sich zurückgezogen hat. Dass er das Volk straft, weil das Volk so geworden ist wie die anderen Völker um sie herum. Weil sie nicht mehr zu unterscheiden sind, weil sie sich einen anderen Gott gemacht haben, Orgien feiern, die Mitte verloren haben. Wie soll diese Gemeinde Kanaan erreichen? Diese gottlose Gemeinde, wenn Gott nicht dabei ist. Bin ich vielleicht ein Teil dieser gottlosen Gemeinde, die eigentlich das Reich erben sollte, nach Kanaan sollte, wir verstehen das schon, und die Prioritäten falsch gesetzt habe, weil ich um das goldene Kalb getanzt habe, weil ich Pseudosicherheiten verfolgt habe, und weil ich vielleicht im Einheitsbrei der Gesellschaft untergehe und nicht mehr unterscheidbar bin als Kind Gottes. Ich denke, das ist eine entscheidende Frage für uns am Anfang dieses Jahres. Aber das Volk besinnt sich. Auf der einen Seite der Widerspruch, führe du das Volk, aber ohne Gott. Und auf der anderen Seite die Frage, wie soll das gehen? Und da geschieht es tatsächlich, wenn ihr euch die Verse genau anguckt und das mal mit anderen Bibelübersetzungen vergleicht, dass hier eine völlig unerwartete Besinnung geschieht. Nach einem Gericht mit Tausenden von Toten, anders hören die Leute nicht. Und dieser furchtbaren Gerichtsrede, das steht Vers 4, als das Volk diese Rede hörte, trauerten sie. Sind sie erschüttert über ihre Gottlosigkeit, verzweifelt, hoffnungslos, weil sie allein gelassen sind, trauern sie. Plastisch wird das beschrieben dadurch, dass sie ihren Schmuck ablegen. Zeichen größter Trauer im Orient. Vergleichbar wie wenn ein lieber Mensch verstorben ist und nun alles keinen Sinn mehr hat ohne ihn, ohne diese gemeinsame Zukunft mit ihm. Und das bei Orientalen. Wir lieben, die ihr mal im Orient so eine hübsche Frau in ihrem Schmuck gesehen hat, das ist einfach eine Augenweide. Aber das alles zählt in diesem Augenblick nicht. Buße wollen sie tun. Und ihre Buße ist ihnen bitter ernst. Das ist das Vorwort zu unserer Geschichte. Ich möchte für mich persönlich sagen, dass es für mich wichtig ist, manchmal diese perspektivlose Perspektive zu erleben, diese Zukunft ohne Zukunft zu erleben, zu wissen, zu begreifen, dass da nichts ist, was mir wirklich Sicherheit bietet, wenn ich nicht Gott auf meiner Seite habe, der mit mir zieht. Und dann kommt das Thema. Mose, das ist das Thema, steht vor Gott für sein Volk ein. Meist wird diese Geschichte Gebet genannt, aber es ist eigentlich kein Gebet. Sondern wenn ihr das genau anseht, Vers 11 wird geschrieben, dass Mose zu Gott sprach von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann zu einem Partner redet, Luther übersetzt, zu seinem Freunde redet. Drängend, fordernd, fast respektlos, indem er Gott auf die Konsequenzen hinweist, indem er sagt, Gott, das kannst du doch nicht machen. So vor Gott stehen, in der Etappe, wo es auf Kanaan zugeht. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Ich kenne meine Gottlosigkeiten. Ich weiß, dass ich mit um das goldene Kalb des Abfalls, ich mit um das goldene Kalb getanzt habe. Ich weiß, dass ich mir Sicherheiten woanders besorgt habe. Ich weiß, dass ich verhaftet war in meinen Plänen und Zielen. Aber jetzt, Gott, beim Blick auf die Zukunft, von der ich nicht weiß, wie sie sein wird. Ich kann nicht ohne dich. Ich brauche dich, wenn ich an die Zukunft denke. Stünde dies mir, dem Adventgläubigen, nicht gut an, zu Anfang dieses Jahres? Nicht nur der Form, auch dem Inhalt nach ist diese Geschichte völlig außergewöhnlich. Mose fühlt sich von Gott im Stich gelassen. Da ist der Auftrag, das Volk nach Kanaan zu bringen und hier die Katastrophe, dass Gott sich zurückgezogen hat. Gott, das kann nicht gut gehen. Ein Engel, gut und schön. Aber das reicht nicht. Wir können nicht ohne dein Mitgehen die Zukunft meistern. Wo bist du selbst? So menschlich redet Gott vor Mose, ich sag's mal mit meinen Worten, Herr, die zweite Garnitur reicht nicht. Wir brauchen dich persönlich in unserer Zukunft. Wir brauchen dein Mitgehen, sonst wird das nichts. Und dann, Herr, Vers 13, vergiss doch nicht, dass diese Leute dein Volk sind. Einer übersetzt, sieh doch, dieser Pöbel da, ist dein Volk. Kann man so vor Gott reden? Kann man sich so präsentieren vor Gott und sagen, das kannst du nicht machen, du musst eingreifen, du musst uns hineinführen in dein Reich. Und dann erhebt Mose dreimal den Zeigefinger. Das könnt ihr in der Lutherbibel nicht feststellen. Wenn ihr andere Übersetzungen zur Hand nehmt, wird das deutlich. Vers 12. Du selbst sprichst zu mir. Oder du aber gabst dich nicht zu erkennen. Und noch einmal. Du selbst sprachst. Ich habe dich erkannt. So redet ein Mensch mit Gott. Und schließlich, ohne dich würden wir ins Messer laufen. Aber das machen wir nicht. Wenn du nicht mitgehst, bleiben wir hier. Vers 15. Eigentlich, mit meinen Worten gesagt, erpresst Mose Gott. Mit dem Ruf, entweder du gehst mit oder wir gehen keinen Schritt. Diese Ungeheuerlichkeit, aber diese einzige...
Ist dies vielleicht für dich und mich auch heute die einzige Möglichkeit, diese Unerbittlichkeit und damit ein neuer Anfang? Es gibt viele kleine Miniaturen in diesem Bibelwort, die ich nicht so herausholen kann. Aber etwas will ich noch erwähnen. Vers 13, wenn ich Gnade gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen, so kann ich erkennen, dass ich Gnade gefunden habe. 5-mal ist in diesen wenigen Versen davon die Rede, dass Mose Gnade vor Gott gefunden hat. Und dass sich das auswirkt im praktischen Leben. Gnade heißt, Gott heilt den Riss, er schafft einen neuen Anfang, Aufbruch, er setzt Kräfte frei, macht mobil, lässt uns aufbrechen in eine neue Zukunft. Gnade führt hier auch zum Kennen, Kennenlernen. Häufig ist in diesem kurzen Abschnitt vom Kennen und Erkennen die Rede. Und das ist etwas anderes, als wir im Alltag über Kennen und Kennenlernen reden. Ach, den Meier, den kenne ich auch. Hier ist Kennen und Erkennen gemeinschaftsbildend. Erkennen ist im Alten Testament ein Begriff, mit dem zwei Parteien zusammenkommen. Bis hin in die intimsten Sphären des Lebens. Adam erkannte sein Weib. Erkennen heißt, dass Mose und Gott auf eine Stufe kommen. So ungeheuerlich das ist, erkennen heißt, die beiden haben eine Beziehung. Und deshalb kann Mose so vor Gott stehen. Deshalb kann er sich so herauswagen. Deshalb kann er so vor Gott hintreten. Du kannst Gott, wenn wir ein lebendiges Verhältnis miteinander haben, dieses Volk nicht in sein Verderben rennen lassen. Und so steht der Mittler Mose vor Gott. Er setzt sich mit diesem Pöbel auf eine Stufe, indem er sagt, Zitat, ich und dein Volk. Das ist nicht mein Volk, Herr. Das ist dein Volk. Wir sollen nach Kanaan, aber das geht nicht ohne dich. Ich kann nicht führen, wenn du nicht dabei bist. Ich finde, dass das wichtig ist, auch für Gemeinde in unserer Zeit heute. Gemeinde, da geht es nicht nur um eine tolle Organisation, um große Pläne, um ein hervorragendes Management. Gemeinde, das sind Männer und Frauen, die im Bilde gesprochen, und wir verstehen dieses Bild, auf den Berg steigen und Gott in den Ohren liegen und sagen, Herr, du musst uns hineinbringen nach Kanaan. Ich glaube, das ist wichtig. In diesem Jahr. Und wie geht die Geschichte aus? Die Antwort Gottes ist lapidar. Sie steht im letzten Vers unseres Abschnittes. Etwas modern ausgedrückt. Die Sache,
die du gesagt hast, will ich tun, sagt Gott. Kurz, ohne Schnörkel, ohne Begründung. Ohnehin fällt auf, dass dieser Abschnitt, wie viele Abschnitte im Alten Testament, von langen Reden der Vertrauten Gottes geprägt ist und von einer kurzen Antwort Gottes. Er liegt Gott in den Ohren, setzt sich mit andauerndem Drängen, mit seiner Respektlosigkeit vor Gott auf und sagt, Herr, du musst. Und Gott, zwei kleine Antworten. Vers 14, ginge mein Antlitz mit, würde dich das beruhigen? Und schließlich Vers 17, die Zusage, die Sache, die du gesagt hast, die will ich tun. Das ist immer wieder im Alten Testament zu beobachten. Wenn Männer und Frauen in Gott dringen, gibt es eine knappe, lapidare Zusage Gottes, ich will das tun. Daraus will ich lernen, dass Gott sich nicht lumpen lässt. Ich bitte nicht umsonst, dass er dich, mich begleitet hinein in die unsichere Zukunft. Er kommt mit, er sagt das zu. Damit ist die Kluft überbrückt. Und dann ist da noch von der Gnade zu reden. Habe ich Gnade vor dir gefunden? Wir gehen als Ausleger davon aus, dass hier eine besondere Situation gemeint ist, dass Gnade in besonderer Weise interpretiert werden müsste. Gnade als Gunsterweis, was hineingehört in eine höfische Zeremonie, dass der König zu seinem Armeegeneral spricht und ihm die Gunst erweist, dass nicht er, der General, die Verantwortung hat, sondern dass letztlich er, der König, mit dabei ist und mit hineinzieht ins Kriegsgetümmel. Er zusichert, selbst den Oberbefehl, selbst die Verantwortung zu haben. Damals wie heute, du musst dich nicht auf deine Strategie, auf deine Aktivität, auf deine Ausrüstung verlassen. Ich, der König, bleibe nicht hinten im Schützenbunker. Ich bin mit an vorderster Front. Ich komme selbst mit und führe euch nach Hause. Das ist die Gunst Gottes. Und sein Ziel? Sein Ziel ist, uns zur Ruhe zu bringen, dich zu beruhigen. Es ist eine Entlastung zu wissen, dass der Chef sich nicht zurückgezogen hat, sondern dass er mitten dabei ist, dass er an der Front mitsteht und uns hineinführt in das Ziel, in das Reich, in das wir hinein wollen. Und zugleich ist Ruhe hier natürlich noch in einem ganz anderen Sinn zu verstehen, so wie über 30 Mal in den ersten Büchern des Alten Testamentes, wo von der Ruhe des Volkes im Reiche Gottes die Rede ist, in Kanaan die Rede ist. Da wollen wir hin, nach allen Wanderungen und Irrwegen und Zickzackkursen, durch die Wüste, durch die Dürreperioden, durch die Mangelzeiten, die Bilder, die wir verstehen, endlich hinzukommen zur Ruhe mit all den schönen Bildern, Feigenbaum, Weingarten, Haus, Familie, endlich zu Hause zu sein. Wir sind mit diesem Bibelabschnitt in wenigen Versen einen gewaltigen Schritt gegangen. Von einem abgefallenen, gottlosen Volk zur Gemeinde, die Gott führt. Das ist die wichtigste Aussage. Gott kommt mit. Und wenn ich in diesem Jahr vielleicht unter den Katastrophen, die über mich hereinbrechen mögen, zusammenbreche und wenn ich nicht mehr weiter weiß in meinem beruflichen Leben und wenn ich Katastrophen in meinem persönlichen Bereich, in Familie und Ehe erlebe und wenn es da wirtschaftlich bergab gehen sollte, wenn ich alles vergesse in diesem Jahr, Der wichtigste Satz dieses Abschnitts lautet: Gott kommt mit. Darauf ist Verlass. Freilich unter der Bedingung, den Tanz ums goldene Kalb aufzugeben und selbst schön zu reden mit unserem Materialismus. Freilich unter der Bedingung, einzusehen, dass wir alleine nicht zurechtkommen, dass wir für den Gang in die Zukunft Gott an unserer Seite brauchen. Und dann kann der Marschbefehl kommen, nicht am Sinai hocken zu bleiben, da, wo wir uns eingerichtet haben. Denn so kommen wir nicht ins gelobte Land. Auch wenn die Route noch unbekannt ist, die Stationen nicht abgesteckt sind, Mose sagt: Ich und dein Volk, wir wollen hineinkommen. Ich und dein Volk, das sind wir. Mutige und Mutlose, Einzelkämpfer und Clubchristen. Das sind wir, die Jungen, die Kräftigen, die Kraftstrotzenden und die Alten und Kranken, die am Stock gehen. Wir alle bekommen den Marschbefehl. Ach, dass doch keiner in irgendeiner Oase oder am Wegrand hängen bleiben möge, sondern ich und dein Volk, wir alle nach Hause kommen. Gott kommt mit in die unbekannte Zukunft. Das ist Hoffnung, Perspektive, Motivation genug. Und daher kann dieses Jahr ein Jahr des Herrn werden. Amen.